Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Jetzt noch ein Wort an die Ältesten unter uns. Ich bin ja selbst auch ein Ältester und Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil, die bei seiner Wiederkunft erscheinen wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht ihr in der Verantwortung, die ihr für die Gemeinde habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seht nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst in selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, sondern werdet Vorbilder der Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit der Krone unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Euch Jüngeren bitte ich, ordnet euch den Ältesten unter. Für euch alle aber gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen widersteht Gott, aber denjenigen, die gering von sich denken, lässt er seine Gnade erfahren. Deshalb beugt euch unter die starke Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Alle eure Sorgen legt bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, auch euren Geschwistern auf der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jegliche Weise erfahren lässt, der euch durch Jesum Christum in seine ewige Herrlichkeit berufen hat, auch wenn ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, der wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, wird euch Kraft geben, wird eure Füße auf festen Boden stellen. Durch Silvanus oder mit Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder sehr schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, Gottes wahre Gnade am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Die Gemeinde hier in Babylonien, die wir, wie ihr auch auserwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit einem Kuss als Zeichen, dass ihr einander liebt. Friede sei mit allen, die in Jesus Christus sind. Amen. Gut, ich hoffe, Sie haben an diesen Worten, die ich aus 1. Petrus 5, 1 bis 14 vorgetragen habe, gespürt, dass Petrus die Gemeinde nicht belehren will, sondern dass Petrus wirklich das Anliegen hat, die Gemeindemitglieder und die, die wirklich Schweres durchmachen, wirklich aufzurichten und ihnen Mut zu machen. Und ich denke, der wichtigste Teil, der steht schon hier, wenn es um Hoffnung teilen geht, das hatten wir wunderbar heute Morgen schon gehört, dann ist das Erste, was Petrus will, und das kommt ganz am Ende hier, das haben Sie ja gesehen, das war am Ende, kam, ich wollte euch mit diesem Brief Mut machen und bezeugen, dass in dem, was ihr durchmacht, Gottes Gnade am Werk ist. Und es war nicht einfach, was die Christen damals durchgemacht haben, ihnen wirklich Mut zu machen, ihren Glauben weiterzuleben, angesichts dem römischen Staatskult und gottgleichen Kaiser, zahlreichen Göttinnen und Göttern und der Riesengefahr, tatsächlich, wenn man sich zu diesem Christus stellt, zu diesem Aufrührer, auch hingerichtet zu werden. Das Leben hat ganz besondere Herausforderungen an sie gestellt. Und trotzdem wissen wir, viele von ihnen starben lieber, als ihrem Glauben abzusagen. Heute leben wir hier in Deutschland in einer viel besseren Situation. Trotzdem ist es so, Christen sind seit allen Zeiten angefochten. Noch immer passieren schlimme Dinge, die wir eigentlich nicht verstehen und immer wieder fragen, wie konnte das passieren? Und als ich vor Samstag vor einer Woche hier bei der Trauerfeier von Angelika und Dieter war, die auf so tragische Weise kurz vor Ostern verunglückt sind, wurde auch in mir die Frage wach, wie kann sowas passieren? Aber, und das ist ganz wichtig, diese Frage, wie kann sowas passieren, wo ist Gott, das ist eine Frage, die ist uralt. Und die Bibel spart diese Frage nicht aus. Es gibt viele Stellen, aber ich will nur eine zitieren aus Psalm 42. Im Psalm 42 betet David, der ehemalige König Israels, wer vielleicht nicht so genau weiß, wer er ist, es ist wie Mord in meinen Gebeinen, dass meine Feinde schmähen, wenn sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Okay. Das ist eine Frage, die bewegt Menschen seit Jahren. Und in der Apostelgeschichte war das genauso. Wir haben hier den Brief, den Petrus an die Gemeinden in Kleinasien schreibt, also ich hoffe, Sie erinnern sich noch, wir haben die ganze Reihe gehabt, er schreibt an die Gemeinden in Kleinasien. Und diese Gemeinden, die sind von Paulus gegründet worden. Und dieser Paulus, wir wissen alle, war der große Apostel, der geht auf die erste Missionsreise und bereits auf der zweiten Station in Antiochien werden sie freundlich aufgenommen, er predigt und viele Leute in der Synagoge kommen Leute zum Glauben und bekehren sich. Aber dann ist er in der zweiten Woche, geht er wieder in der Synagoge, predigt wieder und plötzlich entsteht ein Aufruf und er wird aus der Stadt vertrieben. Zweite Station in Kleinasien. Paulus wird vertrieben mit Barnabas, sie müssen fliehen, die entkommen aber, das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, und sie kommen in die nächste Stadt und sie machen weiter. Er lässt sich nicht abschrecken, kommen in die nächste Stadt, sie kommen nach Lystra. Und ich zucke jedes Mal bei dem Wort Lystra zusammen, weil diese Stadt, da ist was ganz Schreckliches passiert. Hat ganz gut angefangen, Paulus geht wieder in die Synagoge, predigt wieder, Leute kommen zum Glauben. Und dort geht es aber ein klein bisschen schneller. Es entsteht wieder ein Aufruf und Paulus wird gesteinigt. Und die, die ihn gerade predigen haben hören, die denken, als die ihn vor der Stadt liegen lassen, Paulus ist tot. Okay. Aber Paulus war nicht tot, wir wissen das. Paulus steht wieder auf und geht weiter. Und wenn wir jetzt hier über Mut machen, reden, dann ist dort steht in der Apostelgeschichte 13, wer das nachlesen will, dort gibt es ein ganz, ich habe ihn nicht abgedruckt, ein ganz kleines Vers. Da steht am Ende in Apostelgeschichte 13, als Paulus da wieder aufsteht und mit dem versucht zu entkommen, dann noch das zweite Mal zu entkommen, also weggeschickt wird, da steht, der Heilige Geist stärkte sie. Und wenn es um einen Tröster in der Bibel geht, einen wirklichen echten Trost und Mut machen, und wenn wir lernen wollen, wie das geht und wie das wirklich funktioniert, dann ist immer der Heilige Geist. Aber das ist so ein Seitenbemerkung. Trotzdem, obwohl der Heilige Geist tröstet, geht es natürlich auch darum, das haben wir schon gehört, dass wir einander Mut machen. Und dafür gibt es ein super gutes Beispiel in der Bibel. Das hat mich schon als Kind total beeindruckt. Also ich war ein Fan von dem König David, weil er hat Unglaubliches erlebt. König David, der später in Israel jetzt ein berühmter König war, der ist irgendwann gesalbt worden zum König. Da gab es noch den König Saul. Sie kennen das alle, also es ist nicht so spannend. Da gibt es noch den König Saul und dann wird er aber trotzdem zu König Saul an den Hof geschickt und soll dort mit seiner Harfe bei ihm vorspielen, damit der König Saul, der schon ein bisschen verrückt war, sich beruhigt. Aber dieser König Saul, der guckt den David an und jedes Mal, wenn er den David sieht, dann weiß er ganz genau. Dann hat er das Gefühl, dann weiß er es ganz tief innen. Das ist der, der einmal König werden wird. Und deshalb nimmt er den Speer und will David. David muss fliehen. War es aber so, David hatte sich in der Zeit, als er am Hof war, Bei Saul hat er sich mit dem Jonathan befreundet, dem Sohn des Königs. Und als der David dann fliehen muss und wahrscheinlich sich fragt, Gott, warum passiert mir das? Warum schickst du mich, zuerst bringst du mich an den Hof und dann muss ich fliehen? Wie soll ich König werden? Okay, also die Frage sich stellt und wahrscheinlich auch angefochten war im Glauben, kommt Jonathan in die Wüste, der geht raus, vom Königssohn, geht in die Wüste, sucht den David, findet ihn und da steht dann auch ein ganz wunderbarer Satz und um den Satz geht es auch heute, das ist klar, das geht darum, dann steht, Jonathan stärkte das Vertrauen von David in seinen Gott. Okay? Er hat ihm Mut gemacht, diesem Gott weiter zu vertrauen, nicht nachzulassen. Das ist der wichtige Punkt, was hier passiert. Und also wir sehen schon, Mut machen ist extrem wichtig. Jetzt aber sind wir natürlich nicht bei David, sondern bei den Geschichten, die er erzählt und der Apostelgeschichte. Kleinasien hat gerade noch so ein bisschen gepasst. Wir sind bei Petrus. Wie macht Petrus im ersten Petrusbrief, wie macht er Hoffnung? Und er sagt eine wichtige Sache, und das ist mir extrem wichtig geworden während der ganzen Reihe, die wir hier hatten. Ich war viermal da, bin heute das fünfte Mal bei der Predigtreihe. Ich war viermal da und ich habe jedes Mal gespürt, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, wir Christen hoffen begründet. Es ist so, die Bibel weiß, dass es unbegründete Hoffnung gibt. Und der Spruch, den wir alle sagen, durch Hoffen und Harren wurde mancher zum Narren, da steckt Wahrheit drin. Und in den Sprüchen steht, ich habe es jetzt leider nicht abgedruckt, aber in den Sprüchen steht auch drin, es ist einfach so, dass in den Sprüchen steht, wer sich auf einen falschen Menschen verlässt, dessen Hoffnung ist dahin. Okay? Also wer sich auf irgendeinen Menschen verlässt, der falsch ist, da ist man, okay? Es gibt Sachen, da ist man verlassen. Aber Christen hoffen begründet. Und das ist ganz wichtig. Petrus sagt, und das ist jetzt natürlich ein Fehler, steht, in 1,3 schreibt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren mit einer lebendigen Hoffnung. Christus hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Und was macht Petrus so sicher, dass er sowas schreiben kann? Es gibt eine lebendige Hoffnung. Und es liegt daran, dass Christen begründete Hoffnung haben, dass Christen Menschen sind, die auf Verheißungen Gottes bauen. Das ist extrem wichtig. Wenn immer in dem Alten Testament irgendwie von irgendwas gesprochen wird, was wir jetzt alle so reden, da werden Sachen gesprochen, da wird geredet von Rückkehr aus babylonischer Gefangenschaft, Umkehr Israels und der Völker, neuen Bund, ewigen Frieden unter den Völkern, Frieden zwischen Mensch und Tier. Es wird von Messias geredet, es wird Gottes Kommen in Herrlichkeit ausgemalt und so weiter. Und wenn immer so eine Hoffnung gibt, dass das endlich passiert, dann liegt es nur an einer Sache. Gott hat versprochen, das wird passieren. Das wird passieren. Und dabei ist es Gott extrem wichtig, dass wenn Sachen dann tatsächlich passieren, dass wir uns daran erinnern. Und ich möchte nur ein Beispiel geben, und das ist mir auch so ein Anliegen. Ich hoffe, man spürt es, dass man das ein Anliegen ist. Gott holt sein Volk aus der Sklavenschaft aus Ägypten raus und bringt sie irgendwie raus aus Ägypten. Okay, da bringt sie durchs Tote Meer, da passieren ganz schreckliche Sachen. Und als der Auszug überhaupt, als er geklappt hat, sagt Gott zu ihnen, okay, ich habe euch jetzt hier rausgebracht, der Pharao hat euch gehen lassen. Aber jetzt, ab jetzt, feiert bitte dieses Passa. Feiert jedes Jahr ein Fest und das müsst ihr so und so abhalten. Und das Passafest ist ganz genau geregelt. Und da gibt es aber eine ganz wichtige Passage. Beim Passafest muss immer der Jüngste in der Familie seine Eltern fragen, warum ist diese Nacht anders als alle Nächte? Jeder kleine Sohn muss das seine Eltern fragen und ich war in säkularen jüdischen Familien zum Passafest geladen. Der Kleine liest dieses Wort, warum ist diese Nacht anders als alle Nächte? Und tatsächlich, sie ist anders als alle Nächte, sagt Gott, und das sagt er, und daran sollt ihr euch in alle Generationen erinnern, weil ich euch mit starker Hand aus dem Haus von Pharao erlöst habe. Erinnert euch bitte daran, dass Gott euch erlöst hat. Also es ist ganz wichtig, dass wir, wenn es Verheißungen gibt, uns an diese Verheißungen erinnern. Und wenn Christen eine Hoffnung haben, dann ist es keine Hoffnung. Hoffe ich morgen vielleicht schönes Wetter oder auch nicht, oder ganz egal. Dann steht hinter dieser Hoffnung immer die Verheißung, dass Gott was tut. Und das ist wichtig, das dürfen wir nie vergessen und ich will das auch gar nicht weiter an dieser Stelle ausführen. Ich will nur eines sagen, jetzt denkt man, das war im Alten Testament, ist das passiert. Klar, da haben sie vom Messias gesprochen, alle möglichen Sachen. Und ich will nur eine kleine Geschichte erzählen. Jesus kommt in die Synagoge nach Nazareth und in der Synagoge soll er aus der Torarolle vorlesen und er liest tatsächlich vor, aus dem Buch Jesaja, und da er das Buch auftat, fand er der Ort, da geschrieben steht, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollten. Zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er tat das Buch zu, setzte sich, und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Da haben sie gedacht, was sagt er jetzt dazu? Jesus hat nur einen Satz gesagt. Er sagt, vor euren Ohren ist dieses Wort erfüllt. Okay? Jesus hat ihnen gesagt, Achtung, alles, auf was ihr gewartet habt, jetzt ist es da. In Jesus kommt es. Okay? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wissen, Jesus knüpft daran an. Und für mich ist das ein extrem gutes Beispiel dafür, was die christliche Hoffnung bedeutet. Ich denke immer bei einem Zug, bin immer alles auf dem letzten Drücker, und dann, wenn ich manchmal zum Zug komme und bin ich schon in Köln rumgeirrt und wollte nach Berlin fahren oder so, und dann ist es sehr knapp und dann weiß ich nicht, sitze ich im richtigen Zug. Okay? Und dann guckt man rum und guckt, es liegt irgendwo die Karte, wo das draufsteht, wie das weitergeht und so. Und dann findet man natürlich genau in dem Augenblick, findet man keine, aber das ist auch nicht so schlimm, weil die gute Nachricht ist dann, wenn ich dann merke, dass die nächste Station Wuppertal ist, das ist richtig, hat geklappt. Das ist Verheißung. Und Erfüllung. Okay? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn Wuppertal kommt, dann weiß ich, dann wird auch Dortmund und dann wird auch Bielefeld und dann wird auch Berlin kommen schließlich. Okay? Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist Verheißung und Erfüllung. Und deshalb, wenn wir jetzt Petrus fragen, wie sieht es aus mit der Hoffnung, dann sagt er uns, ach, ihr habt Verheißungen Gottes, haltet an diesen Verheißungen fest. Er wird das, was er angefangen hat, auch zu Ende bringen. Okay, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und ich hatte schon gesagt, der größte Mutmacher, den es gibt, ist der Heilige Geist. Und Heiliger Geist, wenn er in uns wirkt, dann passieren auch Dinge, die eigenartig sind. Dann werden sich Menschen plötzlich schlagartig völlig gewiss, dass dieser Gott bei ihnen ist. Und da gibt es viele Zeugnisse in der Bibel. Ich kann euch sagen, es ist passiert, als zum Beispiel, als die Emmaus-Jünger nach der Kreuzigung am Abend tatsächlich nach Jerusalem wandern und es kommt ein Mann und geht mit ihnen und sie erzählen ihm das ganze Elend und wir wissen, es war Jesus und Jesus ihnen erklärt, was die Verheißungen waren und wie sie sich erfüllt hatten an dem Kreuzigungstag, wo sie gedacht haben, Katastrophe hoch drei. Als sie das spüren, da sagen sie hinterher, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schrift öffnete? Haben wir es nicht gespürt, dass es wahr ist? Haben wir diese Wahrheit nicht gespürt? Und so haben Menschen ganz konkrete Erlebnisse, wo sie einfach eine Gotteserfahrung machen. Paulus zum Beispiel hat seine Gotteserfahrung gemacht, als er vor Damaskus war, wollte Christen verfolgen und dann erscheinen ihm Gott. Und ja, plötzlich das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und eine Person, die ein paar hundert Jahre später gelebt hat, der auch so ein Erlebnis hatte, war Blaise Pascal, französischer Philosoph, Mathematiker und so weiter. Und wahrscheinlich kennen wir ihn alle von diesem komischen Pascalschen Dreieck, was man irgendwann mal im Mathematikunterricht gehört hat. Und er hatte so ein Erlebnis mit Gott. Und dieses Erlebnis, und er hat super gut gemacht, er hat gewusst, man muss sich an Sachen erinnern. Dieses Erlebnis hat Blaise Pascal auf einen Pergamentstreifen in seinen Rock eingenäht. Und hat es immer wieder gemacht, wenn er den Rock getauscht hat. Bis zu seinem Lebensende ist er gestorben. Dann hat irgendwann sein Diener dieses kleine Pergamentstreifchen aus seinem Rock rausgezogen und hat Sachen gelesen. Und ich will nur zwei Sachen lesen. Das kann jeder im Internet nachgucken, das gibt es zu finden. Und er hat gewusst, man muss sich daran erinnern, und das hat er aufgeschrieben, Jahr der Gnade, seid eilt weg, Jahr der Gnade, 1654, Montag, 23. November. Er schreibt, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten, aber Gewissheit, Gewissheit. Mein Empfinden, Freude, Friede. Und dann schreibt er weiter, aber irgendwann kommt, Jesus Christus, möge ich niemals von ihm getrennt sein. Ewige Freude für einen Tag der Mühen auf Erden. Wie Blaise Pascal, so wollen Menschen, die so ein Erlebnis haben, dieses Glück nie mehr im Leben abgeben. Das ist das, was wir immer wieder sehen und erleben, dass diese Hoffnung, die macht was Neues. Wie wirkt sich das jetzt auf unser Leben aus? Und das ist jetzt der Text, um den es heute eigentlich geht. Und da ist es so, dass Petrus, also ich habe auf die Verheißung Gottes und selbstbestärkend im Glauben, habe ich geschrieben, wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Und da sagt uns Petrus im ganzen Petrusbrief, es kommt zu einer völligen Neubewertung der Prioritäten in unserem Leben. Wenn wir wissen, dass dieser Gott lebt und wirklich real ist, dass wir dort Erfüllung und Glück, ewiges Glück finden, dann werden wir anders die Prioritäten in unserem Leben setzen. Und Petrus hat es im Brief wunderbar gemacht. Er sagt, es gibt ein Leben nach neuen Maßstäben. Und wenn man das liest, das ist, also ich habe gedacht, ich höre Jesus reden. Okay? Also Bergpredigt. Ich will das jetzt nicht zitieren. Deshalb jubelt ihr vor Freude, obwohl ihr unterschiedlichste Prüfungen habt. Ihr habt Schwierigkeiten, aber ihr jubelt. Komisch. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, aber wünscht Gutes und segnet sie. Freut euch, wenn ihr Anteil am Leiden habt. Freut euch, wenn ihr Leiden habt. Das sind Sätze, die kann man nicht verstehen. Aber das ist das, was uns Peter, es kommt zu einer Neubewertung von allem, was wir tun. Und dieses Leben nach neuen Maßstäben, das spielt auch in dem Text, den ich Ihnen vorgetragen habe, eine Riesenrolle. Petrus redet zu den Ältesten und jetzt sagt er, sorgt für die Gemeinde, übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Dann spielt euch nicht auf als Herren, sondern seid Vorbilder, geht zuvorkommen miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit, sagt er zu allen. Das ist diese Neubewertung unseres Lebens, wenn wir Christus begegnen, wenn wir wissen, was wirklich wichtig ist. Und Petrus schreibt in 1,6, deshalb jubelt ihr vor Freude, ich hab's hier oben gehabt, deshalb jubelt ihr vor Freude, auch wenn ihr jetzt eine Weile den Prüfungen ausgesetzt werdet, weil er erlebt hat, dass man tatsächlich die ewige Freude bei Gott findet. Petrus hat es gefunden. Okay. Und jetzt, was bedeutet es jetzt, wenn er hier in unserem Brief so sagt, sorgt für die Gemeinde, die euch anvertraut ist und so weiter? Dann ist ganz wichtig, dass Petrus ist es wichtig, er wendet sich gegen jegliche Überlegenheit und Überheblichkeit. Und was eigenartig war, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, als ich erfahren habe, dass ich die Predigt heute machen soll, dann habe ich den Text mal angeguckt, habe den Text gelesen und da war, jetzt muss ich leider von meiner Tochter was erzählen, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist für sie. Sie hatte gerade sich aufs Abitur, auf Geschichte vorbereitet und dann habe ich gesagt, bitte lass uns nochmal die Serie Hitlers Helfer angucken. Da werden einfach die Unterstützer von Hitler, also Himmler und Goebbels und alle, über die wird im ZDF so eine Serie gemacht und jeder kann es angucken. Und eine Sache, die ich gelernt habe, in 10 Folgen vom ZDF gedreht, Hitlers Helfer, da habe ich gelernt, wie Menschen in der Machtgier und in Streben nach Glück und im Streben nach Geld und im Streben nach Einfluss alles verlieren. Alles verlieren. Am Ende besuchen sie Hitler, die übrig gebliebenen, besuchen Hitler am 20. April oder 21. April, muss ehrlich sein, die sind am 20. schon angekommen, aber am 21. April 1945 in den Bunkern in Berlin und haben alle nur eine Angst. Ob der andere, von dem wir gerade gehört haben, wo Petrus sagt, ich stärke euren Glauben in Gott bei uns, okay? Und die haben alle nur eine Angst. Wird der andere, wenn es um die Nachfolge von Hitler geht, mich verraten und umbringen lassen. Und C.S. Lewis hat mal was ganz Wichtiges gesagt. Und das ist mir hier an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Leben nach den Maßstäben dieser Welt ist ein Leben, wo C.S. Lewis sagt, Teufel unterscheidet sich von Gott vor allem in einer Sache. Gott, wir haben es gerade von Glück gehört und Freude, was Pascal gesagt hat, Gott wird immer nur geben. Das Einzige, was der Teufel macht, er gibt, um zu nehmen. Und das ist mir bei dieser Sendung, die ich parallel geguckt habe zur Vorbereitung von der Predigt, so dermaßen deutlich geworden, es ist eine radikale Umkehr. Hier kommt Petrus und bietet an, anders zu sein. Ganz anders. Stellt alle Maßstäbe auf den Kopf. Und die eigenartige Sache ist jetzt, Petrus selbst sagt, fordert uns auf, Vorbild zu sein. Und was ich bei Petrus super gut finde, der sagt uns nicht, seid ein Vorbild und so weiter. Und wir wissen, was er sagen, was er sagen soll. Petrus macht es selbst. Und das will ich ganz kurz noch sagen. Petrus ist der, zu dem hat, also er sagt, ich bin auch ein Ältester und so. Komisch. Weil Petrus ist genau der, Theologen, also moderne Theologie sagt, vielleicht hat er den Brief gar nicht geschrieben, weil er sagt, ich bin auch ein Ältester, das würde ein Normaler nicht machen. Weil der Petrus, der war doch der, zu dem hat doch Jesus gesagt, auf deinen, Petrus, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und er hat zu ihm gesagt, dreimal, Petrus, weide meine Schafe, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Als er ihn fragt, hast du mich lieb? Ich hoffe, Sie erinnern sich an die Stelle aus Johannes 23. Also Petrus, er hätte auf jeden Fall nach den Maßstäben dieser Welt sagen müssen, also hört mal her, also ich bin der Petrus, auf den ist die Gemeinde gegründet und ich bitte euch jetzt, ja genau so, ihr hättet auch die Gemeinde gegründet und jetzt macht er bitte, was ich sage, okay, A, B, C, D. Und da hätten sie alles machen müssen. Und er sagt, naja, ich bin wie ihr ein Ältester und guckt mich an. Ich bemühe mich um jeden Einzelnen von uns. Ich will euch Mut machen. Ich lasse keinen von euch alleine mit seinen Problemen stehen, sondern ich will euch sagen, vertraue diesem Gott, er wird euch ans Ziel bringen. Das ist das, was Petrus ganz deutlich macht. Und dann hat er halt super gute Sätze da drin, in dem fünften Kapitel und kennt wahrscheinlich jeder. Legt alle eure Sorgen ab, denn er sorgt für euch. Das ist ein unglaublicher Vers. Und jetzt wollte ich das einfach sagen vorher mit Petrus, dass Petrus so ein demütiger Mensch war. Warum will ich das sagen? Weil wenn Petrus hier schreibt, legt eure Sorgen bei ihm ab, er sorgt für euch. Dann können wir da sicher sein, Petrus hat das erlebt. Okay? Petrus hat Jesus verraten, Jesus hat sich, hat sich um ihn gekümmert, hat ihn nicht fallen gelassen. Und Petrus hat viele schlimme Sachen erlebt, auch später. Aber er hat gewusst, ich kann meine Sorgen bei ihm abladen. Er sorgt für mich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sagt er uns, und das habe ich jetzt nicht mehr so genau ausgeführt, wir brauchen keine Angst zu haben. Der Teufel geht umher und schreift umher wie ein brüllender Löwe, dass er euch verschlinge. Aber habt keine Angst. Ihr könnt einfach ihm im Glauben widerstehen. Dass der Löwe so brüllt, das bedeutet nur, er macht Angst. Er macht vor allem Angst. Okay? Löwe brüllen, das steht für Angst machen. Er macht vor allem Angst. Es ist nicht so, dass da gleich was passiert. Er macht vor allem Angst. Das ist einfach ganz wichtig. Und der dritte Punkt, und ich hoffe, dass ich das auch so vorgetragen habe, Sie haben es vielleicht beim Vortrag gehört, wir haben Gott an unserer Seite. Der Gott, der und so weiter. Der wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt, im Glauben stärken, euch Kraft geben und eure Füße auf festen Boden stellen. Es gibt die ganz sichere Zusage und auch hier wieder, wenn Petrus uns das sagt, Petrus sagt es nicht am grünen Tisch. Petrus hat es selbst erlebt. Der hat erlebt, er wird uns versehen mit dem, was wir nötig haben und hier steht im Urtext wahrscheinlich was anderes, da steht vervollständig, er wird euch vollständig machen, er wird euch alles geben, was ihr braucht, um in seiner ewigen Herrlichkeit dabei zu haben. Aber er wird euch im Glauben stärken, er wird euch Kraft geben und eure Füße auf festen Boden stellen. Gut, und dann haben wir noch drittens, wie wirkt sich das aus, wenn Menschen so leben? Das ist ja noch die Frage, wie wirkt sich das aus, wenn Menschen jetzt nach völlig anderen Maßstäben leben? Sie leben demütig, streben nicht nach Macht, sie sind bereit, anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Alles anders. Das heißt, dann scheint natürlich diese Hoffnung in unserem Leben. Und ich habe nur eine Geschichte, und da will ich auch wieder aufs Alte Testament zurückgreifen, und die hat mich so berührt, schon als Kind, und ich will sie einfach weitergeben. Wir wissen ziemlich wenig, was das Leben von Abraham war. Es wird schon erzählt und so weiter, und vor allem kennen wir Abraham, den Urvater, als Urvater des Glaubens. Okay? Er war ein Mensch, der hat geglaubt. Der ist aus seiner Heimat ausgezogen, ist nach Kanaan gezogen, um eben dort dem Ruf von Gott zu folgen. Und da passiert was unglaublich Eigenartiges. Am Ende, gegen Ende seines Lebens, stirbt seine Frau, da stirbt die Sarah. Und wir wissen von Abraham, wie er gelebt hat, nicht viel. Aber hier steht ein Zeugnis über ihn, das mich schon als Kind immer einfach umgehauen hat. Weil er will dann bei den Hethitern, er hat als Fremdlinge unter denen gewohnt, bei den Hethitern will er eine Begräbnisstätte für seine Frau kaufen. Und dann geht er da hin und sagt, ich will die kaufen. Und dann sagen die, ja, okay, du kriegst natürlich eine Begräbnisstätte, aber wir nehmen von dir kein Geld, weil du bist anders. Du lebst unter uns, aber da ist was anderes. Du bist, und ich habe es hier Geld gemacht, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und ich glaube nicht, dass es nur die Predigt war. Ich denke auch, dass er hat bestimmt gesagt, was er denkt. Aber Abraham hat anders gelebt. Er hat ein Zeichen gesetzt. Und jetzt ist die Frage, was war mit Petrus und denen? Petrus und Paulus. Paulus schreibt uns, macht uns zu Lichtern in der Welt. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Da ist dieser Petrus, er ist Fischer, hat nicht viel gelernt, ist kaum was vorzuweisen. Und dann, die Karte ist jetzt aus dem ist die Entwicklung des Christentums bis zum 4. Jahrhundert. Dann muss man sagen, haben diese Männer, ich zähle jetzt Paulus dazu, Petrus und Paulus, die in solcher Schwachheit gewirkt haben, die immer nur gesagt haben, stellt euch zurück, stellt euch in die zweite Reihe, macht nichts, seid demütig, ordnet euch Gott unter, vertraut diesem Gott. Die haben in ihren, sie beide unter Nero wahrscheinlich hingerichtet worden, das war so 65 nach Christus, das war 35 Jahre circa nachdem, oder 30 Jahre, im Wesentlichen nachdem Jesus gekreuzigt wurde. 30 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde, haben sie Gemeinde gegründet gehabt von Babylon. Also das Babylonien, das hier steht, ist wahrscheinlich ein Deckname für Rom, aber sie haben Gemeinde gegründet von Babylonien bis nach Spanien. Und wenn man sieht, was im 4. Jahrhundert dann war, da war das nicht viel größer. Und da ist das Christentum schon Staatsreligion geworden. Die Auswirkungen, die Petrus und Paulus in ihrer Demut und in ihrer Bescheidenheit hatten, die ist nicht mehr passiert. Und deshalb, ich will einfach Mut machen jetzt, zum Ende von diesem Gottesdienst, Mut machen, nach anderen Maßstäben zu leben, weil damit wird Gemeinde und werden Christen zu Lichtern in dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass es viele solche Lichter gibt. Und ich weiß nicht, wer schon mal Auslandsjournal im ZDF geguckt hat, da gibt es am Anfang immer so eine Karte, das sind immer die Punkte, die nachts hell beleuchtet sind, aus dem Weltall zu sehen auf der Karte, und stellt euch vor, da wären überall die kleinen Punkte, wären Menschen, die da leuchten, wie Lichter in der Welt, die dieses Licht und diese Hoffnung, von der wir jetzt die ganze Serie hatten, weitertragen würden. Und in diesem Sinne, da wünsche ich, dass wir wirklich die Erfahrung machen, dass Gott uns zu seinem Ziel bringt, dass wir einmal an seiner ewigen Herrlichkeit teilhaben und dass unser Leben wirklich Impulse setzen kann, indem wir einfach nur das Leben, was Petrus uns nahegelegt hat. Gut, vielen Dank. Amen.